Abschnitt 1.
Schwärmerisch wird die Wiener Ringstraße vom Wiener Tourismusbüro als schönster Boulevard der Welt bezeichnet. Heute wollen wir mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Landschaftsarchitektur und Architektur über diesen prächtigen Boulevard sprechen. Lassen Sie mich eingangs die Frage stellen, welche Rolle Ihrer Meinung nach diese Straße heute für die Wiener Stadtnutzer spielt und ob sie vielleicht sogar der Ort ist, der Wien so sehr charakterisiert wie kein zweiter.
Als Orientierung ist die Ringstraße natürlich schon deshalb wichtig, weil sie das Zentrum umschließt und schon deshalb jedem als Anhaltspunkt dient. Man schickt auch jeden Besucher einmal um die Ringstraße, damit er sich die Architektur der Gründerzeit anschauen kann. Zeitgenössisches findet man freilich dort nicht, außer man schaut auf dem Quai auf die andere Seite des Donaukanals hinüber. Aber als Ort, an dem man selbst spazieren geht, nutzt ein Wiener meiner Meinung nach die Ringstraße nicht, abgesehen von einzelnen Teilstücken.
Also ich würde da ein bisschen widersprechen, weil ich finde, dass der fußläufige Boulevard, der die Ringstraße ist, schon eine eigene Qualität hat, auch für Radfahrer oder Inlineskater und vielleicht auch für Autofahrer, die diese Straße bewusster als andere entlangfahren.
Da bin ich total bei Ihnen, aber ich meinte das eigentliche Flanieren und das findet meiner Meinung nach nicht mehr statt. Es gibt kaum mehr Geschäfte, wenige Cafés. Die neue Qualität, die die Straße etwa für Radfahrer bekommen hat, sehe ich natürlich auch. Wobei ich es selbst auch liebe, die Ringstraße entlang zu fahren, gerade wenn es jetzt Frühling wird und die Bäume ergrünen.
Außergewöhnlich ist natürlich, wenn man in die Zeit des Entstehens zurückblickt, dass hier auch Grünerholungsräume mitgedacht wurden. Der Burggarten etwa oder der Volksgarten. Diese Parks sind von unschätzbarem Wert und dass diese großen Gesten des Einbeziehens der Stadtbewohner heute fortdauern, finde ich sehr wichtig. Parallel entstehen heute neue Orte, wo zeitgenössische Architektur diskutiert wird und sich darstellen kann, aber sie befinden sich in anderen Stadtteilen, in erster Linie in dem zweiten Bezirk, beim WU-Campus und im Stuwerviertel.
Abschnitt 2.
Ist die Ringstraße aus städteplanerischer Hinsicht aber zu oder ist es doch noch denkbar, dass sich das Antlitz der Stadt auch da verändert?
Man muss sich das denken wie ein Gebiss, bei dem einzelne Zahnlücken entstehen können. Einzelne Komponenten können vielleicht ausgetauscht werden, aber das große Ganze ist da. Und die Ringstraße ist eigentlich die Fassung der Innenstadt. Die Stadt ist natürlich größer zu denken, aber wenn man sagt, ich gehe in die Stadt, dann bezieht sich das durchaus auf den Ring. Man darf nicht vergessen, dass es sich um einen Prozess gehandelt hat, der sich über viele Jahre hinzog und wenn man heute neue Stadtteile plant, muss man das ebenso als Zeitdauer verstehen.
In den vergangenen Jahren ist ohnehin viel geschehen und wenn wir vorher von Cafés und Geschäften geredet haben, die es für einen lebendigen Boulevard braucht, dann hat sich auch da einiges getan, etwa mit den neuen Hotels, die entlang der Ringstraße entstanden sind. Bei der Börse hat es etwa ein riesiges Momentum gegeben, auch wenn ich es persönlich unendlich schade finde, dass gleich gegenüber der Börse das Café Schottenring geschlossen hat. Denn ich finde auch, dass es immer ebenso wichtig ist, Bestehendes zu erhalten wie Neues zu schaffen.
Zunächst einmal ist die Ringstraße heute ein touristischer Knotenpunkt. Und dennoch gibt es Orte entlang dieser Perlenkette, die für uns alle, die wir in Wien leben, relevant sind.
Die Dynamik der Gründerzeit rückblickend besehen macht offenbar, damals war alles neu. Ein neues, vermögendes Großbürgertum baute Palais, der historische Architekturstil wurde beherzt praktiziert, neue Prachtbauten für bestehende Institutionen entstanden.
Damals herrschte eine unglaubliche Aufbruchstimmung. Vieles passierte gleichzeitig, dadurch, dass Kaiser Franz Josef zugelassen hat, dass auch die jüdischen Familien sich am Ring ansiedeln, die natürlich auch ihren Reichtum repräsentieren wollten. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Geschichte unserer Stadt. Dass in diesen Palais heute oft Versicherungen oder Autohäuser untergebracht werden, finde ich zum Teil traurig.
Wenn ich aus meiner Erfahrung in der Landschaftsplanung etwas einwerfen darf, dann verhält es sich so, dass wir nicht überall die gleiche Aufmerksamkeit, Orte mit der gleichen Dichte erzeugen können. Es wäre auch kontraproduktiv, wenn man das versuchen würde. Insofern ergibt es sich ganz natürlich, dass es zwischendurch weniger präsente Abschnitte gibt.
Abschnitt 3.
Wie wichtig ist es, die gesamte Ringstraße als großes Ganzes, als urbanistische Einheit erfahrbar zu machen? Wäre es zum Beispiel denkbar, einen einzelnen Abschnitt mit sehr auffälliger Stadtmöblierung komplett anders zu gestalten als den Rest?
Ein Besucher wird die Ringstraße ohnehin immer als Einheit wahrnehmen, als etwas Zusammenhängendes. Kaum jemandem wird etwa auffallen, etwas, was ich sofort sehe, dass an einem Abschnitt Platanen gepflanzt wurden, an einem anderen Linden, an einem dritten Ahorn.
Der historische Stil, die Pracht der Ringstraße, das ist alles sehr beeindruckend. Dennoch gibt es Stimmen, die die historische Ringstraße ein wenig despektierlich als einen Vorläufer der Disneyisierten, der übermäßig herausgeputzten Stadt sehen. Otto Wagner kritisierte den historischen Stil schon zur Gründerzeit.
Natürlich besteht gerade entlang der Ringstraße die Gefahr, dass die Stadt als ein Freilichtmuseum wahrgenommen wird.
Das Wichtigste ist da aber doch, dass Menschen in der Innenstadt auch wirklich wohnen. Ich finde es schon sehr traurig, dass nur mehr so wenige Menschen in der Innenstadt wohnen.
Das ist heute aber schon wieder ein Thema für diejenigen, die sich das leisten können, bewusst wieder hineinzuziehen in die Stadt. Umgekehrt gab es ja früher die Wahrnehmung der Menschen in der Innenstadt, dass die Ringstraße der Tellerrand von Wien ist.
Dafür braucht es aber ein kräftiges Momentum. Viele Menschen müssen hinziehen, weil zum Beispiel Kreativwirtschaft entsteht. Eine Stadt lebt, Veränderungen finden statt, Viertel verändern sich.
In der Seestadt Aspern entsteht derzeit ein Stadtviertel fast auf dem Reißbrett. Bezeichnenderweise ist auch dort eine Ringstraße Teil des stadtplanerischen Konzepts. Sie sind an der Umsetzung beteiligt. Ich nehme an, die Sonnenallee in Aspern ist bewusst als Echo der innenstädtischen Ringstraße gedacht?
Ja klar, Johannes Tovatt, der schwedische Architekt, der den Masterplan entwarf, hat sich das so überlegt. Im ersten Moment habe ich mir vielleicht sogar gedacht, ist das notwendig, eine zweite Ringstraße? Aber man kann es auch so sehen. Es gibt einen Ring, es gibt einen Gürtel und es gibt jetzt bald einen Ohrring. Das sind so spielerische Sichtweisen, die dieses Engagement der Stadt und der Republik begleiten. In der Seestadt Aspern ein neues Viertel mit Wohnraum für bis zu 25.000 Menschen zu schaffen, das um eine Ringstraße als zentrales Element angelegt wird.
Abschnitt 4.
Was in Aspern passiert, mag ja ganz gut sein. Umso bedenklicher finde ich es eigentlich, dass das sogenannte Quartier Belvedere in der Nähe des Hauptbahnhofs zur Gänze Investoren überlassen wird. Das ist nicht richtig, denn da handelt es sich auch um städtebauliche Verantwortung. Das Quartier ist gerade einmal 500 Meter Luftlinie vom Schwarzenbergplatz entfernt und es könnte doch ein fantastischer Parcours dorthin führen. Von der historischen Ringstraße durch den Park eines barocken Schlosses zu einer Anlage des 20. Jahrhunderts mit dem 21er Haus und daneben dem Hauptbahnhof als zeitgenössischer Architektur. Aber für dieses Viertel gibt es keinen Masterplan und das unterscheidet es eben komplett sowohl von Aspern wie auch von der Ringstraße, für die es einen solchen Plan sehr wohl gab und erhält im Grunde bis heute.
Wenn von der Gründerzeit die Rede ist, von der Dynamik neuer Projekte, dann geht es doch um eine Aufbruchsstimmung, einen neuen Geist, Lust am Gestalten der Stadt. Und das sind Schwerpunkte, die wir seit ein paar Jahren stark spüren. Es gibt so viele Unternehmensgründungen. Heute spricht man da von Start-ups, wie noch nie. Die migrantische Kraft im Unternehmertum ist enorm. Das Innovationspotenzial der neuen Selbstständigen ist beeindruckend. Es haben sich neue Vorstellungen von nachhaltigem, sozialem Unternehmertum entwickelt. Es vollzieht sich vielleicht sogar ein Paradigmenwechsel, der durchaus eine neue Gründerzeit charakterisieren könnte.
Es scheint fast, als gäbe es ein doppeltes Stadtimage. Einmal das museale Bild, das Wien von einst und parallel dazu die dynamische Stadt, das neue Wien, in dem sich etwas tut, in dem Neues entsteht, vielleicht eben gerade, wie Sie gesagt haben, aus bestehendem Altem.
Man muss junge Menschen aber darauf hinführen. Oft wird von ganz jungen Leuten das Historische, Alte, ob nun im Museum oder im öffentlichen Raum, als abschreckend empfunden, als wenig attraktiv. Aber das ist nun einmal unser Erbe, mit dem man sich auseinandersetzen muss, um zu ermöglichen, dass etwas Neues entsteht. Und das ist ganz konkret auch die Verantwortung von bestehenden Institutionen, sich da etwas einfallen zu lassen. Auch ich tue mein Möglichstes in dieser Hinsicht. Wir unternehmen viel mit Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, mit Schulen und Universitäten. Das gefällt natürlich nicht allen und ich muss mich auch oft entschuldigen und rechtfertigen. Die Brücke in die Gegenwart ist wichtig, aber sie schlägt sich nicht von selbst.
Impulse gehören gesetzt und ermöglicht. Und das Erbe, das wir haben, ist wichtig, damit wir realisieren, was wir haben.
Der Prozess, den die Ringstraße vor 150 Jahren ausgelöst hat, war mit Sicherheit auch schmerzhaft, weil so große Veränderungen immer auch schmerzhaft sind. Und manchmal hat man fast den Eindruck, die Wiener sind ganz besonders veränderungsresistent. Dabei ist Veränderung nötig, um unsere Stadt in die Zukunft zu führen.